Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Rosa Jelinek. Hey Rosa, danke, dass du die Einladung angenommen hast.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll.
Für die Leute da draußen, die Rosa noch nicht kennen, Rosa Jelinek ist politische Bildnerin, Aktivistin und Content-Creatorin, schwerpunktmäßig zu Themen wie Judentum, Antisemitismus, Verschwörungstheorien, Hate Speech, Feminismus und Queerness.
Das stimmt.
Der Fact-Check hat zumindest jetzt schon mal ausgereicht. Fangen wir direkt mit der ersten Frage für das heutige Gespräch an. Was hat dich traurig gemacht, Rosa?
Ich finde, also der Podcast heißt ja Trauerschatten und ich habe da voll lange, weil du diese Frage eigentlich immer stellst, und ich habe da voll lange drüber nachgedacht, über so den Unterschied von Trauer und Traurigkeit. Also, weil ich habe das Gefühl, ich bin immer wieder traurig, weniger seitdem ich mein Antidepressivum nehme, aber Traurigkeit ist irgendwie immer sowas, was so, da weiß ich, dass es vorbeigeht oder ja, das ist irgendwie was Endliches, und Trauer ist sowas, das beinhaltet so viele verschiedene Gefühle, dass nicht so wirklich, ja, Trauer verändert sich, aber Trauer, wenn sie einmal da ist, und irgendwie finde ich, Trauer hängt eigentlich immer mit einer Form von Verlust zusammen, dann geht die auch nicht weg, also die verändert sich, die wird mehr oder weniger, aber die geht irgendwie nie so richtig weg. Und diese Traurigkeit ist irgendwie was, ich weiß nicht, ich bin ein paar Tage jeden Monat aufgrund meines Zykluses traurig, und das fällt mir aber auf und ich denke mir, ah ja, okay, ich bin jetzt einfach traurig wegen PMS und das geht wieder vorbei. Oder ich bin irgendwie traurig, weil ich ein trauriges Video sehe von irgendwelchen leidenden Tieren oder Menschen oder was auch, also so. Ich finde, Traurigkeit ist sowas sehr Alltägliches, was häufig passiert. Und deshalb fällt es mir auch so ein bisschen schwer, mich zu erinnern, wann ich so das letzte Mal traurig war, weil ich das Gefühl habe, ich bin immer wieder traurig und dann wieder nicht. Und es gehört aber genauso zum Leben wie alle anderen Gefühle, um deine Frage basically nicht zu beantworten.
Ich finde aber, dass es schon mal so einen sehr guten Rahmen gibt, wie man das überhaupt für sich definiert. Also wie häufig stellt man sich denn wirklich diese Frage so im Alltag? Mhm. Wie empfinde ich denn Trauer? Was ist denn Trauer genau für mich? Mhm. Was ist denn Traurigkeit beziehungsweise traurig sein? Und ich finde, du beschreibst da ja auch schon sehr viele Aspekte, die vielleicht für einige Menschen gerade halt, was das Traurigsein angeht, ja auch so was Andockbares ist. Also klar, wie häufig sieht man dann vielleicht am Tag, je nach Social-Media-Konsum, ein trauriges Video oder schaut sich irgendwelche Dokus an, schaut sich Nachrichten an, und je nachdem trifft es da ja auch ein. Und ich finde, traurig sein ist ja eine Emotion an sich, aber meistens würde ich sagen, dass sie nie ganz alleine kommt. Also es kann ja immer sein, dass da so eine Vermischung ist von anderen Emotionen, dass vielleicht auch andere Emotionen da drüber lappen können.
Mhm. Ja, ja. Das stimmt total. Ich musste gerade sehr an sowas wie so Einsamkeit denken. Ich glaube, ich fühle mich immer mal wieder einsam und bin mir aber, also ich finde diesen Punkt, dass ich diese Gefühle so vermischen kann, ich finde das total spannend, weil es mir sehr, sehr schwer fällt, Gefühle auseinanderzuhalten. Und ich hatte das, also ich habe sehr lange Therapieerfahrung, und ich habe das, es war immer ganz lustig, weil ich so zu meiner Therapeutin oft meinte, oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so richtig Gefühle habe. Irgendwie weiß ich nie so richtig, was ich fühle, und habe das immer als so ein, ich habe sehr wenig Gefühle interpretiert. Und irgendwann ist mir so aufgefallen, dass ich eigentlich sehr viele Gefühle habe, und meine Therapeutin war so, Girl, you don't say. Ja, ich habe irgendwie so gelernt, dass ich doch sehr viele Gefühle habe und dass ich aber mit diesem, also das ist eine Sache, die habe ich erst so in den letzten Wochen und Monaten über mich herausgefunden, was nach, keine Ahnung, 6, 7 Jahren Therapie schon gefühlt ein Wunder ist, dass man da noch neue Dinge lernt. Aber dass so ein großes Thema für mich mein Coping-Mechanismus für Gefühle ist, der ganz häufig darin besteht, Gefühle klein zu reden. Ich hatte Anfang letzten Jahres eine sehr schwere depressive Episode und ich weiß noch ganz genau, wie ich in so einer Zeit, in der ich also so depressiv war, dass ich so neurologische Einschränkungen hatte, dass ich nicht mal 3 Sätze zusammenhängend aneinandergereiht reden konnte, dass ich selbst da noch dachte, ja komm, also jetzt hab dich mal nicht so, so schlimm ist es jetzt auch nicht, ne? Also reiß dich doch zusammen, du kannst ja noch aufstehen, du kannst ja noch manchmal was essen, irgendwie so. Und durch dieses Kleinreden ich diese Gefühle irgendwie so erträglich mache für mich selber. Und dass aber diese Gefühle viel stärker sind, wenn andere Menschen fühlen. Also wenn es meiner besten Freundin schlecht geht, wenn es meinen Geschwistern schlecht geht oder meiner Mama oder irgendwie so, dann fühle ich das sehr doll mit. Und da kann ich auch meine eigenen Gefühle viel mehr fühlen. Checkst du, was ich meine?
Das kommt mir sehr bekannt vor, tatsächlich. Zumindest was meine eigenen Gefühle angeht, musste ich das auch sehr lange über Therapie lernen. Also, dass ich halt das auseinanderhalten konnte, dass ich verstehen konnte, was ich in bestimmten Momenten fühle. Und zumindest meine Therapeutin war so ein sehr großer Fan von diesen Grundbedürfnissen. Also, welche Grundbedürfnisse wie Kontrolle, Sicherheit, Schmerzverlust, Bindung, welche dieser Grundbedürfnisse ist gerade am ärgsten betroffen. Und das ist halt, also ich weiß, ich habe diese Momente gehasst, wo ich versucht habe, mich mit so einem Schlagwort Bingo durch die Therapiestunde zu bringen und ich dann irgendwas reingeworfen habe und sie so, nein, ich kann mir vorstellen, dass sie gerade was anderes fühlen. und wir werden jetzt so lange warten, bis sie wirklich sich dazu Gedanken machen. Und es ist natürlich halt unangenehm einfach, so dieses... Ja. Gerade wenn man sich nie damit beschäftigt hat, so einen Wulst an Gefühlen zu haben, alles fühlt man irgendwie gleichzeitig, ist viel zu anstrengend. Und so wie du das beschreibst, dass es ja dann halt auch extrem intensiv sein kann und dann halt natürlich auch so, wie du gerade beschrieben hast, neurologisch einschränkend sein kann. Um dann im Umkehrschluss, was man dann natürlich macht, beziehungsweise man sucht ja irgendwie eine Lösung, damit es dann halt machbar ist. Und du hast es ja auch gerade mit diesem Coping-Mechanismus definiert, Gefühle kleinreden. Das macht es natürlich alles irgendwie einfacher, ne? Wenn man dann sagt, so wie du es gerade beschreibst, so ist ja gar nicht so schlimm und sowas. Und das ist ja auch natürlich vielleicht auch etwas, was einem unter anderem Eltern oder andere Autoritätspersonen, Respektspersonen einem mitteilen. Und man dann halt das irgendwo beigebracht bekommt, das selber dann irgendwie klein zu reden und zu sagen, so hey, dann ist ja gar nicht so schlimm oder ne, weiß ich nicht, kenne ich so Szenen, so weiß ich nicht, ein Kleinkind fällt hin, schreit erstmal auf, erschreckt sich, hat sich vielleicht so eine Schramme am Knie zugezogen und dann kommen die Eltern oder irgendeine andere Person, die sich um das Kind kümmert und sagt, ja, hey, ist doch gar nicht so schlimm. Ne? Man versucht dann direkt dazu, das Kind dazu zu bringen, nicht mehr zu weinen, nicht mehr laut zu schreien, sich zu beruhigen. Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt von diesem kleinen, spezifischen Beispiel ja auch auf sehr viele andere Sachen übertragen lassen können, die dazu führen, also auf andere Situationen, die dazu führen, dass man sich komplett überfordert fühlt an Emotionen, sei es jetzt Schmerz, sei es jetzt Angst, sei es jetzt Trauer, Wut. Und indem man die Dinge kleinredet und sich selber nicht ernst nimmt und selbst sozusagen seinen Selbstwert herunterstuft, macht es das natürlich einfacher. Und es ist natürlich ultra intensiv und anstrengend, Gefühle zu fühlen.
Ja.
Und gleichzeitig...
Ja, ich finde, durch dieses Kleinreden kommt auch, und das merke ich eben, das ist genau dieser Punkt, den ich in Therapie gemerkt habe, dass ich so war, ich weiß überhaupt nicht, was ich fühle, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Also, dass ich meiner eigenen Wahrnehmung wenig vertraue, wenn es um meine eigene Gefühlslage geht oder wenig vertraut habe. Das ist natürlich auch was ich irgendwie versuche zu lernen und irgendwie daran zu arbeiten, wieder so ein Vertrauen aufzubauen und mich ernst zu nehmen. So das, was in mir abgeht. Und ich merke es dann aber immer wieder in dann doch mehr belastenden Situationen, mich mehr belastenden Situationen, dass ich ja, dass ich dann irgendwie wieder so wie so eine innerliche Abspaltung von, also es ist, ja, ich denke da einfach total viel in letzter Zeit drüber nach, auch was in so schwierigen Situationen, also ich weiß nicht, ich habe schon ganz oft von Friends gehört, dass sie irgendwie so dissoziieren und ich kann mir das immer überhaupt nicht vorstellen und in meiner Vorstellung passiert, ohne das, was bei mir passiert, dissoziieren nennen zu wollen, sondern einfach irgendwie vielleicht so ein, ja, wie ich mich in so einer Situation von meinen Emotionen quasi trenne, ist, dass ich dann so total in meinem Kopf drin bin. Also es ist nicht so wie jetzt, dass ich so in einem direkten Austausch mit jemandem bin. Ich hatte das mit meinem Ex-Partner, dass wenn wir uns gestritten haben oder wenn wir so schwierige Gespräche einfach hatten, dass ich dann so ganz still geworden bin und es so wirkte, als ob ich vielleicht auch gar nicht mehr interessiert bin. Aber eigentlich in meinem Kopf ist so, war total, habe ich rot oder schwarz gesehen und ich war, es lief total viel ab. Ich hatte total viele Gedanken, aber ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, das irgendwie so zu verbalisieren. Weil ich, ja, wie so nicht von mir selber abgetrennt war, sondern so von der Außenwelt. Und ich merke eben in solchen Momenten, dass ich dann dieser innere Monolog, der dann stattfindet, ist so ein über die Situation nachdenken und gleichzeitig so ein hab dich doch nicht so oder so. Also, ja. Ich habe das selber noch gar nicht so richtig durchschaut, was da irgendwie alles bei mir passiert. Aber es ist irgendwie so ein konstantes, diese Gefühle kleinreden im Kopf, was dazu führte, dass ich mir selbst einfach nicht mehr so richtig vertraut habe, ob die Gefühle, die ich gerade habe, wirklich echt sind oder ob ich mir das nur einrede, ob ich gerade wirklich traurig bin oder ob ich nicht eigentlich übertreibe, ob meine Traurigkeit den Umständen angemessen ist oder nicht. Ja, und ich erwische mich zurzeit irgendwie immer wieder dabei, wie ich mir so aktiv sage, Rosa, es ist berechtigt, was du gerade fühlst. Es ist in Ordnung, dass du gerade diese Dinge fühlst. Fühle sie jetzt. Und das hilft ein bisschen.
Dir so direkt so einen Befehl innerlich zu vermitteln. Fühl jetzt. So, jetzt. wenn das so einfach wäre, genauso wie mit diesen Sachen so, mach dir keine Gedanken. Das ist so bei mir das Thema. Und dann ist es so, nee, also ich habe jetzt schon so eine ganze Mindmap mit so 4 Stockwerken und ich mache mir jetzt komplett Gedanken über dieses Thema, was gerade stattgefunden hat. Das kann natürlich in so eine Richtung gehen. Aber wie du es gerade...
Was machst du in solchen Momenten?
Meistens passiert es richtig hardcore, wenn ich alleine bin. Aha. Dann ist es so... Und ich versuche dann immer so Bezüge zu finden, die Leute irgendwie checken. Wie beispielsweise bei der Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch hat er ja dann irgendwann diesen Mind Palace. Also ist es einfach so ein mehrstöckiges, riesiges Haus mit Keller und allem Möglichen. Und es ist dann einfach so, dass dann jeder Raum voll ist mit irgendwelchen Möglichkeiten. Wie diese, oder es gab früher diese Choose Your Own Adventure Books, wo du dann immer umblättern musstest, so je nachdem, was du machen wolltest.
Och,
so ist das in
so
meinem
geil.
Kopf. Und das ist dann halt aber eine Möglichkeit ist schlimmer als die andere. Und das ist so, mein Kopf denkt natürlich nur in negativen Spiralen. Das ist genauso wie wenn du Feedback hörst und dann denkst du nur an das negative Feedback nach, egal ob irgendwie 90% positiv waren und dann das letzte war so, einmal hast du dich hier verhaspelt. Dann war so, ich habe mich nur verhaspelt in diesem ganzen Thema. Und ja, also im Endeffekt ist es halt immer so ein Chaos und immer so ein ständig alles brennt irgendwie. Und woran ich auch denken musste, war dieser Film, ich weiß gar nicht von welchem Studio, ist Disney, Pixar, ist das nicht eher alles das Gleiche? Alles steht Kopf. Und da gibt es ja auch einmal diese Außenwelt von, glaube ich, so einem jungen Mädchen. Und innen drinne sind es ja Charaktere, ich glaube 5 Stück oder so in dem ersten Teil. Und jede Emotion ist so ein bisschen anders. Und dann gibt es halt diese Traurigkeit, die halt die ganze Zeit so ein bisschen heult, bisschen so mehr Hardcore als IA aus Winnie Pooh.
Ich liebe einfach diese Traurigkeit und auch also IA von Winnie the Pooh. Das sind so meine Spirit-Character. Ich liebe die so toll.
Also manchmal ist auch in meinem Kopf einfach der ganze Cast von Winnie the Pooh da, also von Tigger zu Rabbit zu Ferkel, der einfach Panik schiebt. Und dann halt IA, der denkt so, ja, das Leben ist scheiße. alles ist scheiße, wir sind dazu verdammt, dass alles scheiße sein wird. Und dann Winnie Pooh, der nur ans Essen denkt. So, also das ist so wirklich einmal so dieses Chaos, das ja in so einem Kopf entstehen kann. Mhm. Und wenn du nie gelernt hast, das richtig zu benennen, weil das ist ja auch so mit so vielen anderen Dingen, wer hat Zeit und Ressourcen, dir das alles beizubringen, wie du dich fühlst und das auch gerade so diesen Aspekt, diesen Satz, den du gesagt hast, sind meine Gefühle angemessen zu dieser Situation?
Hm.
Und das bringt mich auch wieder halt zu diesem gestürzten Kind-Beispielbild, dass das dann halt, das immer in Relation ist zu natürlich, wie wir aufgewachsen sind, wie unsere Eltern erzogen worden sind oder Familien oder generell, wer sich um uns gekümmert hat, als wir aufgewachsen sind, zu großen Teilen, dass das ja auch prägt, wie eben diese Menschen unsere Gefühle validiert oder nicht validiert haben.
Ja,
und
total.
Ich meine, ja gut, ist halt schon wieder so ein anderes Kontrastbild zu mir. Ich meine, ich bin sehr häufig aufgewachsen mit diesem Satz, wenn ich geweint habe oder traurig war von meinen Eltern, so, ich gebe dir gleich einen Grund, traurig zu sein. Es macht ja immens viel aus, wie wir das beigebracht bekommen haben, gerade halt in solchen Jahren, wo sich halt eben sowas wie Selbstwert, Selbstvertrauen, die eigene Wahrnehmung in gesellschaftlichen Konstellationen, sei es jetzt Familie, sei es Schule, sei es was auch immer, dass das ja immens prägend sein kann fürs weitere Leben, wie wir damit umgehen können oder wie wir lernen, damit umgehen zu können.
Mhm. Ja. Ja, ich musste gern, also wir haben ja jetzt schon ein, zwei Mal irgendwie über dieses Kindheitsding gesprochen und ich finde es total verrückt, weil ich habe relativ wenig Erinnerungen an meine Kindheit und ich habe das auch in Therapie gemerkt. Ich bin in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen. Meine Eltern haben sich sehr viel Mühe gegeben, auch Emotionen einen Platz zu geben und so, also so eigentlich genau das Gegenteil zu machen. Und ich hatte das auch ganz lange in Therapie, so einen Automatismus, sobald annähernd irgendwas Kritisches über meine Eltern hätte rauskommen können, bin ich in so eine ganz defensive Haltung verfallen, weil ich sehr dankbar bin für die Liebe, die meine Eltern mir immer mitgegeben haben. Also wenn eins klar ist, dann war immer klar, dass meine Eltern oder unsere Eltern, ich habe drei Geschwister, uns immer sehr geliebt haben. Und das sind dann aber die so Feinheiten, wie wurden meine Gefühle irgendwie gespiegelt und sowas, was ja auch überhaupt nicht so bewusst möglicherweise passiert ist oder nicht. Diese Feinheiten, die natürlich bis heute irgendwie Auswirkungen auf mich haben und die aber überhaupt nicht absichtlich von meinen Eltern gemacht wurden oder nicht, beziehungsweise in dem Fall dann eher nicht. Und ja, aufgrund dieser irgendwie, dieser Liebe, dieser elterlichen Liebe, die ich immer erfahren habe, fällt es mir dann so total schwer, auch mal Dinge zu finden, wo ich sage, okay, das wäre anders besser gewesen oder da wurden meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Und das hat es für mich irgendwie sehr schwer gemacht, als Kind damit umzugehen. Aber auch das ist was ich einfach im Laufe der Zeit in der Therapie, als ich dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin, dass ich immer so defensiv werde und warum. Und dann habe ich mit meiner Mutter viel darüber gesprochen und. Da langsam irgendwie so hintergestiegen bin. Ja, aber ich erinnere mich gar nicht so, weil du gerade von so einem konkreten Satz gesprochen hast, den deine Eltern irgendwie dir zu hören gegeben haben, der wirklich schrecklich ist. Und ich erinnere mich gar nicht an sowas irgendwie. Das weiß ich nicht, ob es das gab oder nicht. Also, ich mein, es gab solche Sätze nicht, auf jeden Fall. Aber weißt du so, was war so die klassische Reaktion von meinen Eltern, wenn wir als Kinder traurig waren zum Beispiel? Keine Ahnung.
Ich meine, das ist ja, also ich kann mich tatsächlich auch an nicht so viele Sachen aus der Kindheit erinnern. Was ich halt auch dann schwierig finde, wie können sich andere Leute daran erinnern, beziehungsweise ich hinterfrage immer Erinnerungen, die möglicherweise dadurch entstanden sind, dass meine Familie mir irgendwelche Sachen immer wieder erzählt haben. Also solche Erinnerungen, die da sogar auferzogen worden sind, wie beispielsweise, oh, ich hätte gerne mit dies oder jenem gerne gespielt.
Mhm.
Und was ich gerne irgendwie getragen hätte und bla und blub und solche Sachen. vergleichsweise zu Erinnerungen, von denen ich ganz sicher weiß oder denke, dass ich wüsste, dass das so passiert ist. Und das ist natürlich, kann das auch mit Trauma zusammenhängen, das kann auch einfach mit dem unterschiedlichen Abrufen von Erinnerungen zu tun haben, das kann natürlich mit mentalen Themen zu tun haben können, mit neurologischen, mit was auch immer, wie man das abrufen kann. Natürlich gibt es dann halt auch die Tatsache, wie dokumentarisch die eigene Kindheit war, also das Stichwort Fotos, Stichwort irgendwie Erinnerungsstücke, Spielzeug, Kleidung, whatever. Dass das natürlich auch so was Prägendes sein kann, dass man vielleicht da irgendwie mehr Erinnerungen oder bessere Erinnerungen daran dran halten kann, dass man weiß, so, ah, das war da und da. Auch wenn natürlich Fotos immer nur häufig so ein Ausschnitt sein können, wie, weiß ich nicht, so ein Foto von mir, wo ich aus dem Ausschnitt heraus weiß, das war im Schrebergarten meiner Großeltern, als sie noch einen besessen haben.
Ja.
Und dass dann das so Anker sein können, sich an bestimmte Sachen erinnern zu können. Aber ich fände es auch irgendwie krass, wenn Leute erzählen, dass sie sich an alles so wirklich genau erinnern, was sie von da bis da gemacht haben. Kann natürlich, also Glück vielleicht, wenn es um gute Sachen geht. Und ich finde es aber gerade halt auch dann nochmal spannender zu sagen oder festzustellen, dass ja auch gerade eben halt solche Diagnosen, die man bekommt, wie Trauma, Depression, depressive Phasen und sowas, nicht immer 100%ig damit zusammenhängen müssen, dass irgendwas in der Familie passiert ist, im familiären Kontext sein muss. Klar, im therapeutischen Verhältnis wird dann immer irgendwie gesagt, so, ah, waren es die Eltern? Und ja, es kann natürlich sein, dass es die Eltern waren oder halt andere Erziehungsberechtigte, kann aber halt nicht sein. Gerade halt, es kann ja auch immer irgendwas Neurologisches sein, irgendwas Körperliches sein, was dann dazu halt führt, dass Menschen angewiesen sind auf Diagnosen, damit ihnen dann halt mit Hilfe von Medikamenten oder Zugang zu besonderen Therapien oder Unterstützungsmaßnahmen, dass er gegeben werden kann. Also das finde ich ja auch nochmal ganz wichtig noch anzumerken. Aber gerade halt auch so diese Thematik von, was du eigentlich gebraucht hättest in bestimmten Momenten vielleicht, das finde ich auch ganz spannend, weil es natürlich dann auch so die Frage stellt, okay, niemand bereitet sich ja so, oder ich kenne, glaube ich, nicht so viele Leute, die sich so intensiv auf Elternsein vorbereiten, dass sie dann immer alles parat haben. Und das ist ja auch, glaube ich, das gehört halt zu diesen ja, Unzulänglichkeiten des Lebens, dass halt bestimmte Dinge, da einen niemand so wirklich drauf vorbereiten kann, was natürlich halt auch so ein Wunsch an Sicherheit und Kontrolle und vorhersehbar sein kann, Vorhersehbarkeit sein kann. Aber das hat man leider nicht. Und dann sind es halt solche Sachen wie eben so Gespräche nachträglich, wenn sie möglich sind, mit Familienangehörigen, dass da ein besseres Verständnis da ist, aus einer Retro-Perspektive.
Das war so ein total bewegendes Learning irgendwie von mir, als ich mit meiner Mutter über so manche Situationen oder Dinge aus der Vergangenheit gesprochen habe, dass mir so klar wurde, ah ja, meine Mutter ist auch einfach nur ein Mensch, die mal überfordert war oder die Dinge nicht mitbekommen hat oder die dachte, andere Dinge sind wichtiger als die. Also so, die ist auch einfach nur ein Mensch. Und das ist ja so, es ist irgendwie so einfach und logisch. Und trotzdem ist es irgendwie so ein Teil von Erwachsenwerden zu realisieren, dass Eltern Fehler machen und nicht allwissend sind. Ja. Und ich finde, das hilft auch so ein bisschen in sicherlich nicht in allen Kontexten, aber irgendwie mir hat das geholfen, mit den Dingen, die hätten anders laufen können, ja, umzugehen und irgendwie zu verzeihen und Verständnis zu haben.
Ich finde das auch ganz spannend, weil mich das auch wieder daran erinnern lässt, dass man klar zurückblickend halt so eine gewisse Rationalität hat, so wie du es gerade beschreibst. Ja, natürlich, deine Mutter ist auch nur ein Mensch, meine natürlich auch. Und dass man dadurch halt dann irgendwie versucht, das erklärbarer zu machen, was da halt stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat, je nachdem, was das Thema ist. Also eben elterliche Liebe oder halt in anderen Kontexten kann es dann halt auch noch das Thema Vernachlässigung, Gewalt sein etc. Und ich finde, das ist aber auch da, ne, hinsichtlich Thema Verzeihen, Thema Verständnis zeigen, ist ja auch dann auch immer diesen Grad geben muss an Verständnis, so wie viel rationalisiere ich gerade, um das natürlich halt auch verständlicher für mich zu machen, was da passiert, ohne in die Gefahr zu kommen, auch wieder zurückkommt auf das, was du vorhin gesagt hast, die eigenen Emotionen zu der Erinnerung, zu dem Ereignis oder zu dem Aufwachsen zu invalidieren und zu sagen so, ja, jetzt so plakativ, jetzt nicht in Bezug auf deine Familie, aber so, dass man dann sagt so, ja, meine Eltern wussten es halt nicht besser und dann haben sie mich halt geschlagen. Oder deshalb haben sie halt dies, das, jenes nicht gemacht. Sie wussten es halt nicht besser.
Ja.
Und dass man dann halt natürlich in die Gefahr laufen könnte, dass man dann Verantwortungen entzieht, die ja eigentlich da sind. Und gerade halt bei Eltern, klar, das sind nur Menschen, aber im Endeffekt haben sie ja auch ihren Kindern vor allem gegenüber eine gewisse Verantwortung.
Total.
Fürs Aufwachsen. Total.
Ich glaube, bei uns war das auch, also meine Mutter hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, dass es okay ist, wenn ich sauer bin, wenn ich enttäuscht bin über die Dinge, die damals schiefgegangen sind. Und natürlich verletzt sie das, sie bereut manche Dinge. Ihr tut das natürlich auch total weh, dass sie mir damit irgendwie wehgetan hat oder so. Also so. Und hat mir aber eben auch den Raum gegeben, das zu fühlen. Und ich kann sauer sein. Und es ist total berechtigt und es ist total okay. Und dann aber trotzdem auch noch den nächsten Schritt zu gehen und eben darüber zu sprechen, sich darüber auszutauschen. Ja, und zu schauen, dass unser beider Gefühle irgendwie diesbezüglich Raum haben und besprochen werden können. Ich muss nebenbei sagen, meine Mama ist auch einfach eine ultra coole, tolle Person, die, also ich weiß auch, wie viele Menschen nicht diese Möglichkeit haben, mit ihren Eltern über sowas zu sprechen. Und ich bin immer wie, also ich bin einfach nur beeindruckt von meiner Mutter, die es ja irgendwie geschafft hat, mit ihren Kindern so eine Beziehung aufzubauen, in der man im Laufe der Jahre auch über sowas sprechen kann. Und das stärkt ja auch total die Beziehung, die man zueinander hat.
Absolut. Also gerade halt dieses Verständnis zu haben, wie Dinge abgelaufen sind, auch gerade, weil man dann immer noch als Kind eines Elternteils, auch wenn man dann schon längst erwachsen ist, auf dem Papier, dass man selbst da halt nochmal eben lernt, so warum sind bestimmte Dinge so gelaufen, warum hat irgendwas Bestimmtes stattgefunden oder nicht stattgefunden. Das ist ja auch eben diesen Raum für eben diese Ambiguität zulässt, also zu sagen so, hey, okay, gerade was du gesagt hast, ich darf auch sauer sein deswegen, dass irgendwas so passiert ist, ich darf auch sauer sein, dass sich andere Dinge nicht ändern lassen können mehr und gleichzeitig halt aber auch eben dieses Verständnis zu zeigen, so okay, frei nach dem Motto, niemand ist perfekt und es passieren einfach diese Dinge und dann muss man halt eben, ja, eine gewisse Kompromissbereitschaft haben, so okay, wie weit bin ich bereit dazu, vergeben zu können? Inwieweit bin ich bereit, dann halt die Beziehung zu einer oder mehreren Personen aufrechtzuerhalten? Wie verständnisvoll sind die anderen Seiten? Das ist ja auch natürlich so eine Sache. Es gibt ja auch immer wieder so Situationen, wo Eltern halt nicht diese Bereitschaft haben, über ihre Art und Weise, wie sie ihre Kinder erzogen haben, zu sprechen oder halt können irgendwie nicht so eine Selbstreflektiertheit aufrufen, dass sie sagen können, hey, okay, das ist jetzt nicht gut gelaufen, verfallen dann vielleicht auch eher in so eine Defensivhaltung. Aber der Mehrwert oder halt, was dann natürlich dazu führen kann, dass diese zwischenmenschlichen Beziehungen ja noch enger werden, über das Aufwachsen, gemeinsam aufwachsen in einem Haushalt hinaus, dass man ja darüber spricht, dass man dann halt auch irgendwie lernt zu verzeihen, dass man Verständnis zeigt und ich finde dann halt auch eben noch stärker aufzeigen kann für einen selbst, wenn man dann beispielsweise auch irgendwann die Entscheidung treffen möchte, Kinder zu haben, dass man dadurch ja auch viel andere oder viel mehr Ressourcen ziehen kann, zu sagen, okay, ich habe es gelernt, wie es besser sein könnte, oder ich habe halt gelernt, dass bei mir auch nicht so ein immens krasser Perfektionismus herrschen muss, der, glaube ich, bei vielen Eltern herrscht, wenn dann ein Kind da ist auf einmal und sie natürlich auch alles richtig machen können, was natürlich dann auch übertragen werden kann auf das eigene Kind und wie es sich selber wahrnimmt.
Ja, ja, total.
Wenn wir gerade so viel darüber gesprochen haben, dass uns Raum gegeben wird, gerade halt in familiären Kontexten, traurig zu sein, sauer zu sein, gibt es ja noch diesen anderen Pfad, den wir noch nicht betreten haben, den du ganz am Anfang so kurz angerissen hattest, neben dem Traurigsein, was halt sowas Alltägliches sein kann oder zumindest sich alltäglicher anfühlt, dass wir dann ja die Trauer an sich haben als eine Emotion oder halt als ein Zustand, der natürlich auch sehr viele Gefühle umfassen kann, das hatten wir auch schon, aber gerade auch so, wie du es beschrieben hast, dass bei der Traurigkeit so eine Endlichkeit sein kann im Vergleich zu einer Trauer, dass sie halt sich eher unendlich anfühlt und eher irgendwie bleibt in ihrer Art und Weise.
Ja.
Wie findest du das trotzdem so klar trennbar? Also wie machst du das für dich fest in bestimmten Situationen? Okay, da ist jetzt eine Trauer da im Vergleich zu, ja, okay, das ist jetzt eine Traurigkeit. Jetzt so abseits von diesen Beispielen, die du sehr prägnant genannt hast mit so traurigen Videos, PMS etc.
Trauer hat für mich ganz viel zu tun mit sowas Finalem und irgendetwas, was immer da sein wird, was nicht weggehen wird und was einen so in den Grundfesten des eigenen Sicherheitsgefühls, der eigenen Existenz so erschüttert, dass das ein Prozess, also dass das etwas ist, was für immer bei einem bleiben wird. Also beispielsweise, mein Vater ist gestorben, als ich 19 Jahre alt war. Und das ist ein, das ist jetzt acht Jahre her. Und natürlich hat sich das Gefühl dazu total verändert. Also zu dieser Trauer gehört immer, diese Trauer meinem Vater, da gehört immer auch eine ganz tiefe Traurigkeit dazu. Aber da gehört auch so eine, da gehörte auch Wut dazu, da gehörte auch Dankbarkeit und Liebe und Freude über die schönen Momente, die wir miteinander hatten, dazu. Da gehörte auch unglaublich viel Mitgefühl dazu für meine Kleingeschwister, die einfach noch sehr, sehr viel jünger waren und diesen Verlust erlebt haben. Aber auch meinen älteren Bruder, der irgendwie auch so ein bisschen eingesprungen ist und sehr an der Seite meiner Mutter dann war. Der Verlust, dieser unglaubliche Verlust meiner Mutter, die einfach die Liebe ihres Lebens verloren hat. Und das sind so große Gefühle, die passen für mich nicht mehr in Traurigkeit rein. Und das ist was, was mein Leben so, so doll geprägt hat und für immer irgendwie prägen wird. Das ist so eine Zäsur, dass dieses Wort Traurigkeit dem gar nicht mehr so richtig angemessen ist, weil das irgendwie nicht aufhören wird. Also ich merke auch jetzt gerade, ich werde total emotional, wenn ich darüber spreche. Und normalerweise, also am Anfang habe ich natürlich andauernd geweint und andauernd so einen unglaublichen, wirklich körperlichen Schmerz über diesen Verlust gespürt. Und das ist jetzt nur noch super, super selten, dass ich so eine Momente habe, weil man sich ja auch irgendwo einfach an diese Trauer gewöhnt und dass so ein Begleiter irgendwie wird, so leise und im Hintergrund und manchmal auch ein bisschen lauter. Und irgendwie diese Trauer verändert sich mit der Zeit, aber sie bleibt einfach immer da. Die geht nicht wirklich weg.
Aber das beschreibt es ja ziemlich gut, also auch gerade so sehr eindeutig im Vergleich zu diesen Beispielen, die du genannt hast, dass man bei Traurigkeit vielleicht weniger Angst hat, überwältigt zu werden, weil man dann weiß, so, hey, okay, das ist absehbar. Stichwort PMS, so, ah, das geht schon wieder in ein paar Tagen, das wird ja schon wieder so gut sein. Und gerade halt Trauer kann ja irgendwas absolut Überwältigendes sein. Dann hat man ja natürlich auch immer diese großen Metaphern wie von einer Welle erschlagen werden oder erwischt werden. Dass es halt so was Großes, Immenses ist, nicht absehbar ist, wie man das übersteht, wie lange sie andauert, wie der Alltag überhaupt möglich sein wird, nach eben so einem Ereignis, wie du das mit dem Verlust von deinem Vater beschreibst. Und das ist, glaube ich, halt auch etwas, was auch mit beeinflussen kann, finde ich, wie wir uns unseren eigenen Emotionen stellen können, weil es dann natürlich halt einen Unterschied macht, wenn man etwas Absehbares hat, dass man weiß, so, selbst jetzt so plakativ wie bei so einem Marathonlauf, dass man weiß, so, hey, okay, ich bin jetzt schon irgendwie bei der Hälfte, wenn ich jetzt regelmäßig Marathon laufen würde, dass ich weiß, so, hey, okay, das hier habe ich schon geschafft und bis dahin und danach ist es ja so vorbei. Mhm. Oder sagen wir so Kurzstreckenläufe, was auch immer. Dass man weiß, okay, es hat einen Anfang, es ist ein Ende und so wird es sein. Und dann geht ja auch alles weiter. Und damit endet ja dann auch der Bezug, den man zu so einer Metapher haben kann, weil halt bei, gerade halt so bei Verlust von Menschen ist es dann so, also klar, man könnte sagen, diese Trauerphase, diese intensivste Trauerphase ist dann irgendwann weniger geworden, aber das Ereignis ist ja trotzdem passiert und das ist ja auch nicht sowas, was dann halt zurückkommt oder wieder auf den Stand von vorher kommt, was ja auch sehr viel einhergeht mit eben Trauer und Verlust, also auch so per Definition, warum man halt Trauer spürt, dass etwas eingetroffen ist, was so einen starken Impact haben kann.
Ja, und Traurigkeit ist, das hat mir irgendwann, ich glaube, es war auch meine Mutter, sehr weise Frau, die mir irgendwann gesagt hat, das Gute an Traurigkeit ist, dass sie immer vorbeigehen wird. Dein Körper kann, du wirst irgendwann aufhören zu weinen. Dein Körper ist physisch nicht in der Lage, nur die ganze Zeit traurig zu sein. Und das finde ich irgendwie total hilfreich in so Momenten. Wenn ich traurig bin, dann kann ich mir vor Augen führen, das wird wieder aufhören. Und bei Trauer weiß man, also bei Trauer, das wird einfach ein Teil von einem. Das ist einfach irgendwie das ist einfach in einem drin. Das ist was, das sieht man auch nicht immer von außen. Das, ja, es gibt so ganz wilde Momente, wo ich über die Straße laufe und dann sehe ich irgendwie einen Mann, der meinem Vater so ein bisschen ähnlich sieht. Und das ist wie so ein Schlag ins Gesicht, immer noch. Und dann gibt es auch wieder Momente, da sehe ich so jemanden und es schlägt mich nicht so, trifft mich nicht so krass, aber es ist immer wieder da. Und dass ich manchmal traurig bin, das vergesse ich. Also, weißt du, was ich meine? Also, da erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran, worüber ich vor einem Monat oder so traurig war. Aber wo sich so diese Trauer gezeigt hat, das sehe ich immer. Das kann ich nie vergessen. Und das wird auch immer wieder, ich weiß nicht, manchmal denke ich darüber nach, dass ich vielleicht irgendwann mal heiraten werde und mein Vater nicht dabei sein kann. Boah. Das hittet wirklich einfach anders doll.
Ja, weil ja das, was passiert ist, was zu dieser Traurigkeit geführt hat, ja auch nochmal zeigt, dass diese Trauer in Zukunft ja immer noch da sein wird. Ja. Im Vergleich zur Traurigkeit, die so momentan ist, die so kurzlebig ist. Und diese Trauer ist ja nicht nur wegen dem, was passiert ist, sondern halt auch den ganzen Alltag, als auch alles, was in der Zukunft passieren könnte, dass dann halt bestimmte Momente mit Menschen nicht geteilt werden können, dass vielleicht bestimmte, weitergedacht, dass bestimmte Orte nicht mehr erreichbar sind, dass man eingeschränkt ist in seiner Lebensqualität, in seiner körperlichen Freiheit und so weiter und so fort. Und dass es natürlich dann halt auch eben durch diese Wirkungsmacht ja auch nochmal ganz anders leben kann in einem. Und dass natürlich alles, was einen selber verändert, macht natürlich auch Angst. Also das können solche Momente sein, das können halt aber auch ganz viele andere Sachen sein, wie eben halt Schwangerschaft, Operationen, wenn wir gerade in der queeren Bubble denken oder gerade in der trans-inter-nicht-binären Community, geschlechtsangleichende Maßnahmen, dass das auch alles so natürlich so einen immensen Impact haben kann Und dass diese Emotionen dann natürlich auch viel intensiver gefühlt werden können, weil eben auch Ablenkungen oder andere Coping-Mechanismen dann nicht stark genug sind. Dass sie dann nicht einfach so funktionieren, dass man sagt so, ja, jetzt reden wir mal die Gefühle klein. Oder ne, Coping-Mechanismen kann ja theoretisch alles sein. Das kann ja auch irgendwie Konsummissbrauch sein. Das kann alles Mögliche in jede Richtung sein. Was das ja noch mal schlimmer macht, diese Trauer. Weil man häufiger weiß oder zumindest in rationalen Momenten weiß, das wird ja alles nicht helfen. Oder das wird halt nur momentan helfen können.
Ja, das war, also ich habe auch viel konsumiert in der Zeit nach dem Tod meines Vaters und irgendwie immer versucht, eben diese Gefühle nicht zu fühlen. Und natürlich sind die Folgen davon irgendwie sind auch was, was mich bis heute begleitet. Und ich musste gerade auch voll daran denken, weil wir ja über Coping-Mechanismen gesprochen haben. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich irgendwie meine Gefühle so kleinrede und aber quasi die Gefühle, wenn Menschen, die mir sehr nahestehen, wenn es denen schlecht geht, ich das sehr, sehr doll mitfühle. Und ich muss gerade total daran denken, dass so eine meiner schlimmsten Erinnerungen an den Tod meines Vaters und die Zeit danach ist, wie wir das meinen kleinen Geschwistern gesagt haben. Weil diesen Menschen, die ich so liebe, so einen Schmerz zufügen zu müssen und die so unglaublich traurig zu sehen, das ist, das macht mir bis heute so einen fetten, fetten Kloß in den Hals und es tut mir so, so doll weh. Und ich glaube aber auch, das ist für mich irgendwie eine Möglichkeit, meine eigene Trauer dann wieder im Umkehrschluss spüren zu können über die Trauer von anderen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber
Vielleicht auch nicht aus einer komplett wissenschaftlich fundierten Perspektive, aber ich musste auch gerade vorhin, als du das erzählt hast, an diesen Aspekt der Spiegelneuronen denken. Also, dass man, ne, wie man Empathie zeigt, dass das natürlich halt im Gehirn verankert ist, dass das Gehirn auch versteht so, okay, wenn die Mundwinkel nach unten gezogen sind, wenn eine Person weint, dann ist sie traurig und dann fühlt man das mit, damit man halt ja auch eher Empathie fühlen kann für solche Momente, genauso wie beim Lachen und bei anderen Emotionen. Und ich würde eigentlich auch in den Raum werfen wollen, dass es auch Sinn ergibt vom Körper her und vom Kopf her, wenn das auch eben so funktioniert, dass wenn man versucht, andere zu trösten und gerade halt emotional und rational nicht die eigenen Emotionen im Vordergrund hat, sondern halt sieht, wie gut ihnen das tut, wenn jemand für sie da ist. In dem Falle man selbst dann auch in einem Trauerfall für jemand anderen da, dass es vielleicht helfen kann, dass man sieht so, hey, okay, denen geht's besser, sie lachen. Ne? Also dass ich eigentlich mir vorstellen könnte, dass es durchaus Sinn macht, wenn auch eben das Trösten etwas sein kann. Also getröstet werden, dass man das auch mitspürt, wenn man das gerade selber gibt und dass es einem auch durchaus helfen kann. Was natürlich auch immer die Möglichkeit gibt, indem man sich halt auf andere Dinge fokussiert im Fall der Trauer, was halt auch wieder ein Coping-Mechanismus sein kann. So von wegen so, ich verschließe jetzt meine eigenen Gefühle in so eine Tupperbox irgendwo hier und kümmere mich jetzt erstmal darum, was vor mir passiert, weil das ist mir irgendwie wichtiger oder ich möchte halt eben nicht so eine große Mitverantwortung einfach liegen lassen, indem ich halt anderen Leuten Schmerzen bereite oder halt mit dran verantwortlich bin vielleicht oder mich fühle, dass sie traurig sind. Also ich denke, da gehört, glaube ich, auch viel einher, was uns ja auch sozialer macht als Menschen in verschiedenen Konstellationen, sei es jetzt irgendwie im familiären Kontext, dass wir sagen, so wir sind füreinander da im Trauerfall oder in der Situation der großen Trauer, die das Ganze ja erträglicher macht, weil es dann halt auf vielen Schultern dann liegt.
Ja, es liegt auf den Schultern. Ich glaube, also, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie makaber oder komisch an. Ich glaube, manchmal, ich war damals gar nicht so gut für meine Familie da, weil ich wusste, wenn ich oder unterbewusst mir klar war, wenn ich für die da bin, dann werde ich das auch fühlen müssen. Und ich konnte diese Trauer nicht ertragen und nicht fühlen damals. Und manchmal, heute Jahre später, habe ich so diesen Gedanken, ich wünschte, ich könnte das quasi mit meinem jetzigen Verständnis von mir selber und von meinen Gefühlen erleben und nicht damals. Und gleichzeitig will ich das natürlich auf gar keinen Fall wieder erleben. So. Aber das ist auch nochmal so ein Punkt, ne? Wie krass so ein Verlust Angst macht. Also ich habe so unglaubliche Angst davor, mir nahestehende Personen zu verlieren. Das ist ja auch was, man kann sich diese Trauer und diesen Verlust erst vorstellen, wenn man es erlebt hat. Also das ist mir so doll aufgefallen, als nachdem mein Vater gestorben ist. Ich konnte mit niemandem wirklich darüber reden, weil das niemand versteht, außer Menschen, die auch Elternteile verloren haben. Und dann kamen wirklich manchmal Leute an und war so, ja, keine Ahnung, meine Oma ist letztens gestorben oder mein, keine Ahnung, Hund. No joke, jemand hat mal gesagt, mein Hund ist gestorben. Und das war für mich auch ganz schlimm. Und ich verstehe total, wie schlimm das ist. Also ich liebe meinen Hund auch. Und wenn sie sterben würde, würde es mir schrecklich schlecht gehen. Aber wie kann man das mit dem Tod des eigenen Vaters, also des Vaters, das ist so absurd. Und genauso können Menschen, wenn sie dann sagen, oh, ich verstehe total, dass es jetzt ganz schlecht geht oder irgendwie sowas, ist so, nee, ihr versteht das nicht. Und ich hatte aber eine Freundin damals, die, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren auch schon beide ihre Eltern gestorben. Und das hat mir so geholfen, mich mit ihr zu treffen. Und sie war so eine der wenigen, mit der ich wirklich ernsthaft darüber sprechen konnte, weil sie es einfach verstanden hat. Weil sie nicht irgendwelche komischen Fragen gestellt hat oder so überfordert war mit der Situation, sondern sagen konnte, ja, Mann, ich weiß genau, was du meinst. So, ich weiß genau, was du meinst mit dieser, weiß nicht, mit diesem grauen Nebel, der irgendwie auf einmal überall ist, weil alles so davon den Trauerschatten, wink, wink, weil alles irgendwie so ein bisschen davon überschattet wird. Und das versteht man, glaube ich, nicht. Das kann man nicht nachvollziehen, wenn man das nicht erlebt hat, was ja auch okay ist. Also, ja.
Ich glaube, das zeigt aber auch ziemlich gut, wie einzigartig diese Gefühle sein können, wenn sie dann eintreffen, eben durch einen Verlust. Und dass es so unvorstellbar ist für Menschen, die das noch nie gefühlt haben in der Intensität, dass, und das glaube ich halt, ist auch etwas, was so schon so ein menschlicher Aspekt ist, dass man versucht irgendwie zum einen so eine Empathie zu entwickeln, auch wenn es gerade nicht möglich ist, weil man halt eben auch nicht den Vater verloren hat. Und dass man dann halt irgendwie versucht, Beispiele zu nennen, wie mit dem Hund. Dass es dann natürlich dann eher dazu führt, dass die Person, die gerade trauert, sich aber nicht gesehen fühlt oder nicht respektiert fühlt, nicht validiert gefühlt in der Intensität der eigenen Gefühle, weil dann eine Relation gestellt wird zu meinem Vater im Vergleich zu einem Hund. Wo dann natürlich halt verschiedene Emotionen, verschiedene Wahrnehmungen, verschiedene Lebensrealitäten aufeinandertreffen. Und das ist genauso wie mit dem so, ich verstehe, was du sagst und ich verstehe, wie du leiden musst und diese ganzen Sachen. Das ist aber auch irgendwie gleichzeitig zeigt bei diesen Menschen, die das nicht erlebt haben, wie überfordert sie sind von der Situation.
Total, ja.
Also total. weil sie überhaupt nicht drauf klarkommen, was da passiert, was das bedeutet, weil die Vorstellungskraft einfach fehlt, sich sowas Krasses vorzustellen, um auf eine emotional ähnliche Ebene zu kommen. Was natürlich, glaube ich, sicherlich auch ein Schutzmechanismus sein kann, weil wäre krass, wenn wir das so aus der eigenen Willensstärke heraus sowas spüren wollen würden. Und das macht es natürlich dann noch schwieriger, irgendwie mit Menschen nach so einem Trauerfall, nach so einer Situation überhaupt wieder in Kontakt zu kommen erstmal. Und dass es dann halt aber auch klar ist, dass dann vielleicht andere Leute sich dazu entscheiden, sich dann erstmal komplett bedeckt zu halten, zu isolieren, was dann auch nochmal diese Einsamkeit verstärken kann, die du auch einmal erwähnt hattest vorhin. Weil neben dieser Trauer und dieser Trauerverarbeitung, die dann stattfindet, man sich teilweise halt eben mit dem Bullshit, so ganz ehrlich, von anderen Leuten beschäftigen muss, was einem auch ja wehtun kann in dem Moment, weil man dann vielleicht auch einfach nicht diese Resilienz hat, darauf einzugehen, wenn Leute halt etwas sagen, was dann doch eher nicht angemessen ist, vielleicht schon respektlos ist, vielleicht einfach wehtun kann. Und das macht es ja auch alles nochmal schwieriger, dann überhaupt noch diesen Alltag zu bewältigen.
Voll, voll. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, dass ich dann teilweise, es war so ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie Freundinnen mir dann, man hat sich nochmal getroffen und irgendwie über so Probleme, die man halt so hat, gesprochen. Und ich saß da so und dachte mir, Mann, so, I wish, das wären gerade meine Probleme. Und also heute ist es natürlich nicht mehr so. Aber so der Tod von so einem nahestehenden Person rückt die Welt irgendwie nochmal in ganz andere Verhältnisse. Und man ist so, ja, tut mir leid, dass du jetzt, keine Ahnung, Stress mit deinen ArbeitskollegInnen hast, aber ja, who cares, weißt du? Also ohne jetzt so, und ich will gar nicht so unempathisch irgendwie wirken und so die Probleme von anderen Menschen kleinreden, aber wenn man gerade noch in dieser frischen Trauerphase ist, hat man einfach ganz, ganz andere Prioritäten. Und das ist wie, ich weiß, wenn man selber irgendwie so ein Fass ist und andere haben dann gerade so eine Tasse und man denkt sich so, da ist nichts drin. Da sind, keine Ahnung, 200 Milliliter drin und ich habe hier 500 Liter an Traurigkeit und Trauer. Ich kann mich gerade nicht um deine drei Schluck Probleme kümmern. Das ist eine komische Metapher, aber ja.
Ich verstehe das voll, weil gerade auch, wie du das gesagt hast, die Relation zu Trauer können so unterschiedlich sein, je nachdem, was passiert. Also wenn man dann vielleicht in der Situation ist, dass man einen Verlust eines Elternteils erlebt hat, ist es nochmal was ganz anderes, wie halt eben diese Dinge, die dann doch alltäglicher erscheinen können. Und das macht es ja auch natürlich schwieriger, so eine Vergleichbarkeit in Dinge herzustellen, wo es eigentlich schwierig ist, eine Vergleichbarkeit herzuziehen, weil eine Vergleichbarkeit soll ja zum einen irgendwie näher bringen, was in Anführungsstrichen schlimmer ist. Und natürlich ist das eine ganz andere Ebene, ein Verlust eines Menschen, als jetzt Stress auf der Arbeit. Und das ist halt auch wieder so dieses Punktuelle, wie mit der Traurigkeit und eine punktuelle Sache, wie mit der mit alltäglicheren Dingen im Vergleich zu etwas, was halt so massiv einschneidend ist, was halt einen auf ewig prägen kann und das ganze zukünftige Leben mitgestalten kann in der Art und Weise. Und ja klar, Jobs kann man wechseln, Wohnungen kann man neue finden, weiß ich nicht. Also je nachdem, Beziehungen, romantische Beziehungen werden dann auch immer so in Relation gestellt und dann auch immer so eine Vergleichbarkeit gezogen. Wie lange war man schon zusammen? Wie oft hat man sich gesehen? War man kurz vor der Heirat oder nicht? Und was hat das bedeutet? Und dass das natürlich auch alles irgendwie so eine Bedeutung haben kann, die es dann schwer gilt, um zu umfassen. Also ne, wie, dass man nur, weil eine Beziehung jetzt beispielsweise 12 Jahre angedauert hat, ist sie dann halt direkt immens viel mehr wert als eine Beziehung, die nach einem halben Jahr zerbrochen ist. Weil natürlich halt diese ganzen anderen Aspekte mit einfließen können. Und gerade wie du das vorhin auch noch beschrieben hattest, dass es ja auch prägend sein kann, wann im eigenen Leben hat das halt stattgefunden? Und was hat man bisher mit den Personen erlebt oder was bedeutet das für die Person? Also, dass du auch gerade dieses Beispiel genannt hast oder diese Situation beschrieben hast mit deinen jüngeren Geschwistern, denen das dann halt mitzuteilen, was natürlich auch nochmal was ganz anderes sein kann, je nach Altersunterschied. Was bedeutet das für Kinder, für Jugendliche, wie gehen Sie damit um? Wie verstehen Sie das, dass es dann halt eben diese Endlichkeit gegeben hat, dass diese Endlichkeit stattgefunden hat und dass es natürlich was ganz, ganz anderes sein kann, als wenn man, ich hatte das, glaube ich, auch mal in der ersten Staffel, in einer anderen Folge, dass wenn die Eltern ein sehr, sehr hohes Alter erreichen, dass man da schon vielleicht eine gewisse Erwartbarkeit hat. Dass man weiß, okay, die Eltern sind jetzt irgendwie 80, 90, dass man da halt schon vielleicht bestimmte Gespräche geführt hat, eine Erwartungshaltung hat, so okay, die werden jetzt nicht 200 Jahre alt, sondern dass da halt eben was passiert. Und gerade das ist ja auch, glaube ich, nochmal der Aspekt, der solche plötzlichen Trauersituationen noch viel einzigartiger macht, weil sie halt eben unerwartet kommen.
Ja. Und was ich aber auch nochmal wichtig finde zu sagen, ist, natürlich erleben wir alle die Welt um uns herum vollkommen unterschiedlich. Und es kann für jemanden auch ein jahrelang zu verarbeitender, schrecklicher Verlust sein. Beispielsweise, wenn der Hund stirbt oder sowas. Ich möchte das gar nicht so kleinreden oder sagen, dass diese Vergleiche irgendwie richtig oder gut sind, sondern einfach, wie ich das in dem Moment wahrgenommen habe. Jetzt sehe ich das auch wieder anders oder würde einfach nicht so reagieren oder diese Gedanken kommen mir nicht. Aber in dieser Zeit der großen, dieser starken Trauer war das eben anders. In dieser Zeit, wo das noch so total akut war. Und wurde auch gerade das nochmal, du hattest es gerade auch angesprochen, wie viel Zeit man mit einer Person hatte. Das finde ich auch total verrückt. So, wenn ich mit meinen Geschwistern, mit meinen jüngeren Geschwistern beispielsweise über unseren Vater rede und merke, die haben einfach ein ganz anderes Bild von dem, als ich es hatte oder auch als mein älterer Bruder es hatte, weil wir in sehr unterschiedlichen Lebensphasen waren und schon andere Lebensphasen mit ihm geteilt haben. Also ich war schon annähernd erwachsen und ich konnte schon Erwachsenengespräche mit ihm führen. Meine Geschwister, die irgendwie, ich glaube, 9 und 12 waren damals, obviously nicht. Und dann hat man natürlich ein ganz anderes Bild von dieser Person, ein viel idealisierteres Bild von dieser Person, als man das als Mensch hat, der irgendwie schon älter war, als unser Vater irgendwie aus unserem Leben gegangen ist. Ja. Ja. Aber ich glaube, egal wie lange wir unseren Vater kannten, bei uns allen, bei meinen Geschwistern, bei meiner Mutter, diese Trauer, die wird trotzdem ein ganzes Leben da sein und wird sich auch immer mal wieder irgendwie in einer Traurigkeit zeigen. Aber insgesamt ist es eben so eine Trauer, die einen für immer begleitet. Und was mir aber wichtig wäre, auch nochmal klarzustellen, ist, dass das für mich ganz persönlich irgendwie dieser Unterschied ist von Trauer und Traurigkeit, dass so meine eigene Wahrnehmung von diesen Gefühlen ist oder von diesen Prozessen. Und das mag auch für andere Leute ganz, ganz anders sich anfühlen oder ganz anders definiert sein. Mir ist dieser Unterschied einfach im Laufe der letzten Jahre für mich selber ganz, ganz deutlich geworden.
Ich danke dir herzlich, Rosa, für das Teilen deiner Erfahrungen, deiner Gefühle und für das tolle Gespräch.
Danke dir, Samson. Danke für die Einladung. Es war wirklich schön.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Grzybek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jim Bali.